Wir sind beim zweiten Abschnitt, also Abschnitt B, immer noch beim ersten Thema, Wesen des Heils, Abschnitt B, Inhalt der Rettung. Das heißt, worum geht es im Thema Heil? Worin besteht das Heil? Was ist Rettung? Wie kann es beschrieben werden, charakterisiert werden? Römisch 1. Dem Wesen nach ist Rettung einfach Leben. Rettung ist Leben, oder der Inhalt der Rettung ist Leben. Leben ist das höchste Gut. Leben ist verlustig gegangen. Leben muss wieder geschenkt werden. Darum geht es, um Tod und Leben. Negativ ausgedrückt heißt hier Rettung Herausnahme aus dem Tode, also Überwindung des Todes oder der Gefahr des Todes. Positiv ausgedrückt heißt das, Leben zu haben oder bleibendes Leben zu bekommen. Einem wird Leben geschenkt. Das scheint für uns eins und dasselbe zu sein, aber im Heilsverfahren gibt es zwei Akten. Der Tod wird am Kreuz überwunden. Das Leben wird durch den Geist geschenkt. Der Messias ist der Hinwegnehmende von Sünde. Er ist der, der das Leben schenkt. Aus ihm fließt Blut und Wasser. Dieses Leben kommt vom Auferstandenen, sagt die Schrift. Also von dem, der zum Leben kam, der den Tod überwunden hat. In 1. Petrus 1, Vers 3, sagt Petrus, wir sind zur Wiedergeburt gebracht worden durch die Auferstehung Jesu Christi. Da ist der Mutterleib, von dem alles Leben kommt. Dort ist der Geburtsort des Neuen, das von Leben gekennzeichnet ist. Wiedergeburt kommt von der Wiedergeburt Jesu. Man bedenke, dass in Offenbarung 1 die Auferstehung eine Geburt genannt wird. Und der Auferstandene heißt der Erstgeborene. Erstgeborene im Vergleich zum Rest der Schöpfung. Für ihn ist es eine zweite Geburt, körperlich. Das erste Mal von der Jungfrau Maria, das zweite Mal in der Auferstehung. Diese Wiedergeburt des Messias wird zum Kennzeichen für das Neuschaffen der ganzen Schöpfung. Deshalb sagt Petrus, unsere Wiedergeburt kommt von ihm her, von seinem neuen Leben. Also es kommt vom Auferstandenen, aber es kommt auch direkt vom Heiligen Geist, heißt es. Noch einmal Römer 8, Vers 2. Er ist der Geist des Lebens Jesu. Oder Johannes 3, Vers 5 erinnert Jesus den Nikodemus. Man müsse geboren werden aus Geist, aus dem Geist. Zum Leben gehört auch die Erfüllung von Wünschen. Um leben zu können, müssen gewisse Wünsche in Erfüllung gehen. Der Wunsch nach Leben, das Trachten nach Leben, das Begehren zu leben und am Leben zu bleiben, ist geknüpft an drei Grundverlangen. Wenn einer von diesen dreien nicht erfüllt wird, dann ist das Leben bedroht. Als Gott den Menschen schuf, hat er mit diesen drei Grundbegehren, Bedürfnissen oder Verlangen ausgestattet. Nicht nur ausgestattet, er hat sie auf ihn hin ausgerichtet. Er war die Quelle, aus der diese Verlangen gestillt werden konnten. Welches waren die drei Verlangen? Wie erkennt man sie? Man erkennt sie an zwei vollkommenen Menschen, die versucht wurden, aber nicht Sünder waren. Adam und Eva als erste Menschen waren vollkommene Menschen, als sie versucht wurden, keine Sünder. Die das Ansprechen dieser Personen, die vollkommen waren, zeigt, dass drei Grundbedürfnisse vorhanden waren. Jesus erlebt genau dieselben Versuchungen. Auch drei Grundbedürfnisse werden angesprochen. Der Unterschied ist natürlich der, dass Jesus nicht nur vor der Versuchung bzw. während der Versuchung Sünder war, sondern auch anschließend, nach der Versuchung. War kein Sünder. Sündlos. Ja, er war sündlos vorher und während und auch anschließend. Ja. Diese drei Verlangen sind das Verlangen zu sein, das Verlangen zu haben und das Verlangen zu genießen. Sie werden nicht in dieser Reihenfolge angesprochen, aber das sind die drei, die vorhanden sind. Das Verlangen zu genießen oder Freude zu haben, hat zur Voraussetzung, zum großen Teil wenigstens, ein Verlangen zu haben. Und beide führen dazu, dass man etwas isst, dass das Verlangen zu sein erfüllt wird. Jedes von diesen drei kann einzeln angesprochen werden. Sie können aber auch verknüpft angesprochen werden. Der Gerettete bekommt diese Verlangen erfüllt. Er isst etwas, er hat etwas im Heil und er genießt etwas im Heil. Und so hat er Leben. Sein Leben wird erhalten über die Erfüllung dieser drei Bedürfnisse. Gehen wir auf diese kurz ein. Der Gerettete isst etwas. In Johannes 3, Vers 2 heißt es, wir sind Gottes Kinder. Man ist nicht irgendjemand. Man ist etwas und man ist etwas Besonderes. Dieses Seinsverlangen kann man aufteilen in zwei Akzente. Nämlich das Verlangen, überhaupt zu sein oder zu bestehen, vorhanden zu sein, im Raum da zu sein. Und zweitens, wir gehen einen Schritt weiter, etwas Wertvolles zu sein, einen Wert darzustellen, etwas Besonderes zu sein. Johannes sagt übrigens im 1. Johannes 2, dass die Abtrennung dieser Verlangen von Gott und die Konzentrierung dieser Verlangen auf diese Welt die Lust ist. Im Kern der Lust ist ein Stück Wahrheit, aber sie ist die Loslösung dieser Ausrichtung, der Ausrichtung dieser Verlangen von Gott und ist in der Folge eine Überbetonung dieser Verlangen. Sie werden überpotenziert. Natürlich, wenn etwas nicht in Erfüllung geht, wird es umso schlimmer. Der Gerettete ist erfüllt an der Stelle des Verlangens zu sein. Er ist etwas. Ihm wird gesagt, er ist ein Königssohn. Nicht nur Sohn eines Königs, Sohn des höchsten Gottes. Gottes Sohn ist er. Gottes Kind, Gottes Sohn, Kyrios. Nicht nur Technon. Rettung ist das Wohlgefallen Gottes, dass wir mit dem Sohn, der das Wohlgefallen Gottes genießt, teilen. Dies ist mein lieber Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen, sagt Gott zu seinem Sohn. Aber das sagt er auch zu uns oder über uns. In Epheser 1, Vers 6 übersetzt Luther, wir sind angenehm gemacht worden in dem Geliebten. finde ich sehr schön. Gottes Wohlgefallen ruht auf uns. Das wird angedeutet in Hebräer 10, den Versen 38 und 39. An dem, der auf das Evangelium nicht eingeht, beziehungsweise der es verscherzt, auf dem ruht nicht das Wohlgefallen Gottes. Folglich ruht es auf denen, die es annehmen und behalten. Die Rettung durch Christus lässt den Menschen wagen, wieder Mensch zu sein. Er verzagt nicht am Menschsein. Er muss einer auf der einen Seite nicht Übermenschliches leisten, um etwas zu bedeuten. Auf der anderen Seite braucht er auch nicht unmenschlich zu bleiben, wenn er versagt hat. Er kann wieder emporkommen. Er kann wieder etwas sein. Der Gerettete ist etwas. Und er ist existent, er hat ewiges Leben und er ist von Bedeutung. So dann hat der Gerettete etwas. Rettung heißt, dass man etwas besitzt. Man hat etwas für sich. Mein Freund ist mein und ich gehöre ihm. Wir haben ihn. Vor vielen Jahren evangelisierte ich in Straßburg. Und es war in einem Zelt. Und ein gewisser Pfarrer sollte wohl die Einleitung machen. Und wir sprachen noch vorher zusammen. Und ich glaube, er fragte mich, worüber ich vorhatte zu predigen. Ich habe versucht, ihm einiges zu sagen. Und unter anderem muss ich wahrscheinlich 1. Johannes 5, Vers 12 angeführt haben. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat und so weiter. Ich glaube, ich sprach über Bartimäus und habe es dann so formuliert. Und er hatte Jesus, muss ich gesagt haben. Und dann fragte er, typisch Bartimäus, hatte er Jesus oder hatte Jesus ihn? Beides ist klar, ne? Wenn Jesus uns hat, dann haben wir ihn. Und wenn wir ihn haben, dann hat er uns. Beides ist da. Aber ich darf ruhig sein. Jesus ist mein Eigentum. Ich habe ihn. Er ist mein. Er ist mein Erretter. Er ist mein König. Er ist mein Lehrer. Er ist mein Freund. Er ist mein Begleiter. Er ist mein Leben. Meine Hoffnung. Sie können noch x-beliebig lang weiter erzählen. Der Gerettete hat ewiges Leben. Römer 6, Vers 23. Die Gabe Gottes, ja genau, die Gnadengabe Gottes, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. 1. Johannes 4, Vers 10. Die Gabe Gottes. Epheser 2, Vers 8. Gerettet sein heißt, Gabe Gottes haben. Sie ist die Gabe Gottes. Der Gerettete genießt. Was ist es, das er genießt? Jesus sagt, kommt zu mir, wenn ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. Man ruht vom Stress der Sündenarbeit. Man lebt wieder auf, man genießt wieder die Entlastung, die Freiheit in Christus. Lernt von mir, das kann ein Genuss sein. Und im Doppeljoch mit ihm hat man ja seine Begleitung. Darf man zusammen mit ihm laufen. Hebräer 4, Vers 10. Der ruht von seinen Werken. Was für Werken? Zweierlei Art. Von bösen Werken. Solche hat ein jeder von uns. Wer zu Christus kommt, ruht von diesen bösen Werken. Muss nicht immer sündigen. Galater 5, Vers 19. Aber er darf auch ruhen von guten Werken, solchen, die tot sind, die keine Werke sind im Grunde, die nur Selbstleistung waren, im Versuch, Gott zu imponieren. Epheser 2, Vers 9. Nicht aus Werken, das heißt aus unseren Werken. Denn, Vers 10, wir sind sein Werk. Wie wollten wir etwas für ihn leisten? Weil er aus uns ein Werk macht. So betont Paulus das, um zu zeigen, dass es überhaupt gar nicht in Frage kommt, dass wir etwas für ihn leisten könnten. Hebräer 9, Vers 14, tote Werke sind nicht mehr gefordert, von denen können wir befreit werden. Der Gerettete genießt das Vollkommene. Hebräer 9, Vers 14, und siehe auch Vers 1. Das Vollkommene ist jetzt gekommen, das Ziel ist erreicht worden. Man ist angekommen in Christus, man hat das vollkommene Heil in Christus. Noch nicht in seiner Vollendung, aber es ist in sich etwas Vollkommenes, etwas Perfektes. Es kann nicht verbessert werden. Die Heiligung ist so heilig, wie sie nur werden kann. Die Gerechtigkeit so gerecht, wie sie nur werden kann, weil sie Jesus ist. Und Jesus kann nicht verbessert werden. Er ist meine Heiligung. Er ist meine Rettung. Er ist mein Leben. Er ist meine Gerechtigkeit. Der Gerettete hat, Hebräer 10, Vers 34, das Bessere. Er genießt das Bessere. Auch Hebräer 10, Vers 1, also Hebräer 10, 1 und 34. Zum Leben, wir sind beim Lebensgedanken und haben davon gesprochen jetzt, das Leben in Erfüllung von Lebenswünschen kommt oder damit zusammenhängt. Aber mit Leben hängt auch zusammen Lebensraum. Es fällt auf in den Psalmen, dass um gerettet zu sein, man Raum haben muss. Wenn man eingeschnürt ist oder abgeschnürt wird, abgeschnitten wird, dann wird das Leben abgeschnitten. Man braucht doch einen gewissen Raum, um zu atmen. Man kann nicht dauernd gequetscht werden. Übrigens, Stress ist ja eine gute Übersetzung des griechischen Wortes für Anfechtung, nein, für Philipsis, nein, Philipsis. Wie bitte? Trübsal. Wie sprechen die so? Sie sagen Tee, ja? Lebensraum, das heißt also gequetscht werden oder Druck ausgeübt, dass ein Druck ausgeübt wird. Das ist die Grundbedeutung dieses Wortes. Wir brauchen also Raum und wir müssen gerettet werden von diesem Druck und dann haben wir Raum zum Leben. Also um leben zu können, braucht es einen Lebensraum. Und deshalb vergleicht die Schrift auch Rettung mit einem Haus. Rettung ist ein Haus. Ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Psalm 23, Vers 6. Das wird ewige Rettung sein. Und mir scheint, Epheser 3, 17 und 18, die Dimensionen da, Breite, Länge, Tiefe, Höhe, sind nicht Dimensionen der Liebe, denn Paulus stellt sie der Liebe gegenüber in Vers 18. Sie müssen also etwas anderes sein und scheinen in Verbindung zu stehen mit dem, was er in Kapitel 2 sagte, von dem Haus, in das wir gekommen sind, wo wir nicht mehr Fremdlinge sind, von diesem Heilshaus, diesem Heilsraum. Das ist das Neue. Wir genießen hier den Freiheitsraum, den Lebensraum Gottes. Das Heil besteht, das ist jetzt Römisch 2, wenn ich mich nicht irre, das erste also, es besteht aus Leben, das Heil, der Inhalt des Heils ist Leben. Das zweite, Römisch 2, Heil besteht oder Rettung besteht in einer neuen Beziehung. Rettung heißt neue Beziehung. Das Leben hat der Gerettete nicht als Autonome, nicht als Alleinstehende. Der Gerettete steht nicht allein im Raum. Er hat es nicht autonom, sondern nur in der Verbindung mit dem Retter. Was wiederholt in der Formel in Christus zum Ausdruck kommt. Nur in Christus, in Verbindung mit dem Christus, in Verbundenheit, in Leibverbundenheit, in Geistverbundenheit mit ihm, hat man diese Rettung. Das heißt, gerettet zu sein, dass man zu ihm gekommen ist und mit ihm in Verbindung steht. Sein Leben, sein Saft wird mein Lebenssaft, um das Bild vom Weinstock zu brauchen. Groß A. Diese Beziehung ist zunächst eine bevorrechtigte Beziehung. Eine von einem Vorrecht gekennzeichneten. Der Gerettete hat nämlich unmittelbaren Zugang zum höchsten Thron. Wenn er zu Jesus gekommen ist, dann ist er zum Vater gekommen. Denn dieser Mittler gibt eine offene Tür zum König, zu Gott. Ist man bei Jesus angekommen, dann hat man kein Hindernis mehr, zum Vater zu kommen. Über Jesus kommt man zum höchsten Thron, nämlich durch das Versöhntsein mit ihm. Das ist, was Paulus sagen will in Epheser 2, 14 bis 17 bespricht er die Versöhnung. Die Bedeutung davon gibt er uns in Vers 18. Folglich können wir jetzt beten. So wichtig ist das Gebet. Es ist das Ziel der Rettung, des Einsatzes Gottes in Jesus Christus, dass wir wieder eine freundschaftliche Beziehung zu Gott haben, wieder mit ihm sprechen können. Ebenfalls Römer 8, Vers 15. Wir haben nicht einen Geist der Sklaverei, der Knechtschaft, sodass wir wiederum Angst zu haben hätten, sondern wir haben einen Geist, der uns dazu führt, aber zu sagen, Papa, Vater, man darf mit ihm sprechen. Das ist ein Geist des Gebetes. Und das ist das Zeichen, das eigentliche Zeichen, Vers 16, dass wir Kinder Gottes sind. Nicht Dativ oder Zuspruch, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, sondern Zün, sein Geist gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist ist ein ständig mit Gott Redender. Ist er in uns, Vers 15, dann Vers 16 nimmt er uns mit. Und dass wir nun zu Gott kommen, kann das ja nur auf den Geist zurückzuführen. Es ist also ein Zeichen davon, dass wir Gottes Kinder sind. Sonst wäre das nicht möglich. Wiederum Kapitel 5, Vers 2. Wir stehen in dieser Gnade und haben Zugang zu ihr. Wir haben Zugang zu Gott. Das geistliche Auge des Geretteten ist geöffnet worden für Gott. Die Bibel sagt, dass der Gläubige, der Gerettete, jetzt Gott schauen kann. Selig sind solche Leute. Die sehen Gott, diese Geretteten. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir schauen im Spiegel, aber wir sehen ihn im Spiegel, den, der direkt für uns unsichtbar ist. Ja, aber wir schauen ihn und erkennen ihn dort und werden dann verwandelt in sein Bild. Johannes spricht vom Gottschauen des Gläubigen in 1. Johannes 3, Vers 6. Im Geiste, noch nicht von Angesicht zu Angesicht, aber es wird ein Gottschauen genannt. 1. Johannes 3, Vers 6. Groß B, die andere Seite. Es ist nicht nur ein Vorrecht, so eine Beziehung zu haben, sondern es ist auch eine Verantwortung. Diese Beziehung ist eine abhängige und als solche eine verantwortungsvolle. Das heißt, diese Beziehung ist von Gehorsam gekennzeichnet. Der Gerettete bleibt Knecht, sagt Paulus in Römer 6. Er bleibt immer Knecht. Die Frage ist nur, wer wird Herr sein? Es geht nur um Herrschaftswechsel. Und natürlich, Knecht Jesu zu sein, bedeutet Leben. Knecht Satans und der Sünde zu sein, bedeutet, Römer 6, den Tod. Der Sold der Sünde, da bekommt man auch bezahlt, mit dem Tode. Die Herrschaft hat sich geändert. Rettung ist also Herrschaftswechsel nach Paulus in Kolosser 1, den Versen 12 und 13. Wir gehen hier nicht auf die einzelnen Verantwortungen ein, das kommt später im Vorgang der Rettung. Römisch 3 vom geschichtlichen Aspekt her ist das Heil in seiner Anwendung ein dreifaches Handeln Gottes. Es ist ein Handeln Gottes und ein dreifaches. Wenn wir uns fragen nach dem Wesen dieses Heils, es ist ein Handeln Gottes in dreifacher Weise. Und zwar nach geschichtlichem Aspekt. Der Christ, der in dieser Welt steht, kann zurückschauen, kann um sich schauen und kann nach vorn blicken. Er hat eine Vergangenheit, er kennt eine Gegenwart und er kennt eine Zukunft. Er kennt das Handeln Gottes in der Vergangenheit als Rettung von der Strafe der Sünde oder der Schuld. Er ist befreit worden davon. Er kennt in der Gegenwart, in allmählicher Form, Rettung von der Kraft der Sünde. Gott ist dabei, die Kraft der Sünde zu brechen in seinem Leben. Und er darf hoffen, aufgrund der Verheißung, auf ein künftiges Handeln Gottes, wo er befreit werden wird, gerettet werden wird von der Gegenwart der Sünde. Der Sünde in ihm und der Sünde um ihn her. Bevor Gott anfing, so zu handeln, war das Heil eine Verheißung. Galater 3, Verse 18 und dann zurück zu 8 und 14. Galater 3, 18, 8 und 14. Bevor Jesus kam, war dieses Heil eine Verheißung. Jetzt, nachdem Jesus gekommen ist, genießen wir noch eine Verheißung. Wir haben schon etwas erlebt, eine Teilerfüllung dieser Verheißung, aber ein Teil steht noch aus. Wir haben also immer noch ein Stück Heilsverheißung. Wir warten auf die Vollendung. Hebräer 4, 1 und 2. Deshalb ist unsere Rettung auch ein Glaube. Der Glaube sieht noch nicht alles. Er beruht auf Gesehenem, nämlich auf Beweisen, auf der Offenbarung Gottes in Raum und Zeit, in der Vergangenheit. Aber aufgrund davon darf er hoffen, dass das, was er noch nicht sieht, ihm bereitgestellt ist und er wird es erleben. Der Gläubige sieht noch nicht alles, das Gott ihm Heil bereitstellt. 2. Petrus 1, Vers 1. Noch eine Stelle. Von diesem zukünftigen Aspekt her wird das Heil auch als Weg verstanden. Man ist unterwegs, man ist ein Pilgrim. Man vergleicht Apostelgeschichte 19, Vers 9 in 1. Petrus 2, glaube ich, spricht Petrus davon, dass wir Pilgrim sind. Das wäre es, glaube ich, für heute.